Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Polizei. Problem. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin Journalist und freier Autor, beschäftige mich sehr, sehr viel investigativ, unter anderem auch mit Polizeigewalt und Rassismus in Deutschland. Zusammen mit der Scheeren Kunsthalle in Frankfurt lade ich mir wundertolle GesprächspartnerInnen ein, um über das Polizeiproblem, wie der Name schon sagt, des Podcasts zu sprechen. Und heute freue ich mich einfach riesig, dass Aisha Khan da ist. Hallo Aisha.
Hallo Mohammed.
Aisha Khan, wenn ich kurz sagen darf, wer du bist, lebt und arbeitet in Frankfurt. Sie ist Autorin und schreibt zum Beispiel die Kolumne Khan Report für das Neue Deutschland, aber auch als Autorin für die Taz, für das Missy Magazin oder Analyse und Kritik. Aisha, du bist seit mehreren Jahren auch im Bereich der Betroffenenberatung zum Thema Polizeigewalt und Rassismus engagiert. Darüber sprechen wir gleich im ersten Teil des Podcasts. Davor aber eine sehr, sehr wichtige Info, denn Aisha, du bist allen, ich betone allen BPOC in Deutschland auf Twitter als @migrantifa bekannt, wo du das Geschehen in Almania scharf beobachtest und kommentierst. Und nicht nur deswegen freue ich mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute über Polizei und Co. zu sprechen. Vielleicht am Anfang mit Blick auf deine Expertise zum Thema Betroffenenberatung die Frage, wie groß du das einschätzt, wie der Bedarf eigentlich ist, was Beratung zum Thema Polizeigewalt in Deutschland angeht.
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Mohammed. Ich freue mich, das war eine sehr, sehr schöne Vorstellung eben. Und direkt zu deiner ersten Frage. Ich glaube, der Bedarf ist sehr, sehr hoch. Der Bedarf ist sehr hoch, weil es ansonsten im öffentlichen Raum gar keine Aufklärung gibt zu dem Thema. Die Aufklärung muss kommen oder kommt aus der Zivilgesellschaft meistens. Es sind meistens Initiativen, Vereine, Organisationen, Zusammenschlüsse von Betroffenen, die wiederum andere Betroffene aufklären. Überhaupt, was ist Polizeigewalt, was ist rassistische Polizeigewalt, was ist Racial Profiling, welche Rechte hast du, was kannst du danach machen, wenn du Racial Profiling oder rassistische Polizeigewalt erlebt hast. Und das sind so Dinge, da muss man sich leider immer noch in Deutschland auf die eigene Community verlassen. Da muss man sich auf solidarische Menschen und auf Allies verlassen, die in der Hinsicht aufklären und ja, und auch da draußen einfach aktiv sind und Menschen zu diesem Thema beraten.
Und was brauchen denn eigentlich die Betroffenen ganz konkret, wenn sie zu diesen Beratungen gehen? Also was sind so die most common Fragen, die da gestellt werden?
Ja, meistens natürlich ist die Frage, was kann ich jetzt machen? Da aber auf der anderen Seite muss das ja oft erst eingeordnet werden. Ist das überhaupt rassistische Polizeigewalt gewesen, was ich erlebt habe? Und viele Menschen sind sich unsicher, kommen dahin, lassen sich beraten, weil sie erstmal nicht wissen, was habe ich da erlebt, müssen das einordnen ein bisschen. Und ja, und ich glaube einfach, dass, wie gesagt, weil es keine Aufklärung gibt, weil es Menschen nicht bewusst ist und weil ja auch seitens der Polizei und der Innenministerien immer wieder beteuert wird, es gibt ja gar keine rassistische Polizeigewalt und das ist immer eine Sache des Ermessens und wie Beamtinnen handeln und dass es den Betroffenen, die selber Gewalt erlebt haben oder selbst auch Zeuginnen geworden sind, also auch Beratungsstellen und also Informations- und Dokumentations- und Beratungsstellen für Betroffene sind ja auch immer Stellen auch für Zeuginnen, weil auch das natürlich auch immer eine traumatische Erfahrung sein kann. Aber auch wichtig ist, das zu dokumentieren, wenn ich so etwas beobachtet habe, wenn die Betroffenen selbst nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, dann ist es auch immer wichtig, dass Zeuginnen nach vorne kommen und sagen, ich habe das und das gesehen und beobachtet. Und ja, das ist eine Frage der Einordnung, aber auch eine Frage, wie gehe ich damit um? was kann ich jetzt machen, was sind meine Möglichkeiten auch, also auch was sind meine legalen Möglichkeiten, kann ich jetzt überhaupt juristisch dagegen vorgehen? Das sind immer so unterschiedliche Fragen, je nachdem. Und natürlich auch je nachdem, was erlebt worden ist. Habe ich tatsächlich physische Gewalt erlebt, war ich im Krankenhaus. Dann wird natürlich auch weiter geraten, in diesen Fällen vorzugehen, je nachdem, was passiert ist. Aber das ist ganz unterschiedlich. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind ihre Erfahrungen und so unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse. Das ist auch, lässt sich einfach nicht so allgemein sagen. Aber generell herrscht in Deutschland noch sehr viel Unwissen und Unsicherheit. Und die meisten Betroffenen wissen gar nicht, glauben einfach, ja, Polizei hat Hoheit, Polizei hat die Macht und sie darf das machen, sie darf mich jederzeit festhalten, sie darf mich jederzeit kontrollieren, sie darf in meinen Sachen wühlen. Das stimmt halt oft nicht, ne? Und das wissen die Menschen nicht. Und ja. Und deshalb gibt es diese Beratungsstellen, deswegen gibt es diese Initiativen und Dokumentationsstellen, die das auch zum Glück für uns festhalten.
Ja, also frei nach Horst Seehofer, Rassismus ist verboten, deswegen gibt es auch keinen Rassismus. Deswegen ist es, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen überhaupt interessant und wichtig, dieses Basiswissen zu bekommen. Und bei diesen betroffenen Beratungsstellen gibt es dieses Wissen und gibt es einige Ressourcen. Würdest du sagen, dass diese Infrastruktur ausreichend ist, um den Bedarf zu decken?
Das ist schwierig. Ich frage mich manchmal, warum ist diese Infrastruktur überhaupt nötig? So, und dann denke ich, lieber gibt es die Infrastruktur durch die eigene Community oder durch solidarische Menschen an, statt dass Menschen gezwungen werden, wiederum an andere staatliche Stellen zu gehen, um sich dort eventuell Hilfe, wir wissen, was für eine Art von Hilfe das sein wird, zu bekommen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, wir brauchen da natürlich auch mehr Ressourcen, also ob es Menschen sind, ob es Geld ist, ob es Räumlichkeiten sind. Das wäre natürlich besser, wenn man Menschen besser supporten könnte, unterstützen könnte, ihnen das bieten könnte, was sie brauchen in diesem Moment. Aber wie gesagt, wir sind halt immer von unseren eigenen Netzwerken abhängig. Wir müssen das alles selber schaffen, weil der Staat und die Mehrheitsgesellschaft nicht so viel Interesse daran haben, dass das geschieht.
Oder der Polizeiapparat selbst. Also ich war neulich in der schönen Stadt Hamm und hatte da eine Lesung und der Polizeichef der Stadt war im Publikum, ein bisschen beleidigt von den Sachen, die ich da berichten konnte aus meinen Recherchen. Und dann hatte er in einem Nebensatz nochmal argumentiert, dass ja die Polizei auch da ist, wenn die Polizei was im Einzelfall laut seiner Perspektive verbockt. Also dass man dann, wenn es so kommt, dass ein Polizeibeamter jemanden rassistisch beleidigt oder mit Gewalt droht oder anwendet, dass man ja da auch zur Polizei geht, Freund und Helferin. Wie findest du diesen Ansatz zu sagen, ja, die Polizei ist halt auch für sich selbst zuständig?
Ja, das dürfte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich nicht sein. Also es sollte natürlich unabhängige Stellen geben, abgesehen von unabhängige Beratungsstellen, sollte es auch unabhängige Untersuchungsstellen geben, dass die Polizei intern selber ermittelt, wenn gegen die Polizei Vorwürfe erhoben werden. Macht halt gar keinen Sinn. Also es macht ja logisch gar keinen Sinn. Ich finde gar keine Beispiele dafür, mit was man das vergleichen könnte. Aber stell dir mal vor, du hast ein Restaurant schlecht gegessen und dann weiß ich nicht, dann passiert irgendetwas und dann hat bestimmt niemand Interesse daran in diesem Restaurant zu schauen, woran das Problem liegen könnte, wenn du ein Problem irgendwie da hättest. Also es macht Gar keinen Sinn. Siehst du, ich finde nicht mal irgendwie ein realistisches Beispiel aus dem Alltag.
Und dabei, das Essen aus der Polizeikantine ist ungenießbar, sagen wir mal so, um im Bild zu bleiben.
Ich bin überrascht, dass du das überhaupt weißt.
Recherche. Nee, aber das ist tatsächlich in Deutschland eine sehr hartnäckige Ansicht aus meinen Gesprächen, auch mit vielen aus dem Polizeiapparat. Es gibt ja nicht so viele WhistleblowerInnen, die mit einem sprechen, weil die Konsequenzen sind dann wirklich auch dramatisch für die Leute, die dann im System sind und dann das nicht aushalten, dann das Gespräch zum Beispiel mit mir suchen. Aber auch jene, die halt einfach so die Polizei repräsentieren, die verstehen überhaupt gar nicht, warum es diese Infrastruktur braucht, warum es diesen Podcast braucht, warum es diese Awareness braucht zum Thema Polizeigewalt, weil wieder frei nach Seehofer. Es gibt die Gesetze, die Polizei ist Freund und Helferin und deswegen kann eigentlich außer Einzelfall jetzt nicht von einem strukturellen Problem gesprochen werden. Und das, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Nach jahrelanger Recherche ist bei mir auch so eine Art Resignation tatsächlich da, weil die Erkenntnisse sind da und wir sprechen schon darüber, würde ich sagen, auch im Vergleich zu vor 5 Jahren. Aber es da, wo die Entscheidungen getroffen werden, ändert sich fast gar nichts. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, dieses Spannungsfeld zwischen Aktivismus, du bist ja auch aktivistisch unterwegs, und was im politischen Raum passiert, an konkreten Maßnahmen.
Ja, das ist, ich glaube, wenn man halt in dieser, das liegt in der Natur der Sache, wenn man die Illusion lebt, die Polizei ist eigentlich da, um für Sicherheit zu sorgen, dann glaubt man natürlich auch dem Narrativ der Polizei und denkt natürlich, man gehört zu den Guten und man könnte helfen. Aber es gibt, also ich sag immer, es gibt einen Unterschied zwischen Sicherheit und Schutz. Sicherheit ist für die Dominanzgesellschaft da und ist auch nur für die Dominanzgesellschaft. Und was viele Menschen, marginalisierte Menschen, Menschen, die von Unterdrückung, Diskriminierungsformen betroffen sind, was die brauchen, ist aber Schutz. Und schützen tut uns die Polizei in Deutschland nicht. Und die Mehrheitsgesellschaft auch nicht. Und das liegt in der Natur der Sache, weil das historisch bedingt ist, ne? Also, das weißt du selbst. Du weißt, welche Ursprünge die deutsche Polizei hat, wo das herkommt, Kolonialzeit und so weiter und so fort. Und was die Aufgabe der Polizei ist. Und zwar, die herrschende Klasse zu beschützen. Und dazu gehören wir hier in Deutschland nicht. Und von daher können einzelne Menschen noble Absichten haben. Da kann die Politik auch noch so beteuern, dass es keinen strukturellen Rassismus in der Politik, in der Polizei gibt. Und auch einzelne Menschen können das beteuern. Aber das ändert ja nichts an den Tatsachen. Das ändert ja nichts daran, was Menschen erleben. Das ändert nichts daran, was wir tagtäglich sehen in ganz Deutschland. Also manchmal bin ich so froh, dass wir in dieser Zeit leben, wo alles dokumentierbar ist mit den Handys. Wir würden ja vieles nicht mitbekommen. Es wäre nur noch Hörensagen, aber heutzutage ist es halt so, dass man einfach sein Handy rausrücken kann, hochswipen kann einmal und du hast die Kamera an und kannst das dokumentieren und dann kannst du auch beweisen, ich habe hier und da das und das mit der Polizei erlebt. Ansonsten wäre das ja gar nicht möglich. Ansonsten würden wir ja gar nicht von einem strukturellen Problem sprechen können. Wir können ja von einem strukturellen Problem im Polizeiapparat sprechen, weil wir die Zahlen haben. Weil es immer mal wieder zu diesen Situationen kommt, dass das, was nach außen gelangt, dass Menschen auch mal sich trauen, gegen die Polizei vorzugehen, dass da investigiert wird. Sagt man das so?
Ja.
Ja, okay. Ja, und dass da ermittelt wird, auch von anderen Stellen aus. Und dass es Bestrebungen gibt von nichtstaatlicher Seite aus, eben zu schauen, was ist da das strukturelle Problem? Wie kann es sein, dass es 2022 dieses Problem gibt, dass Menschen sagen, das erleben wir immer wieder, das ist immer wieder zu beobachten. Seien es die individuellen Erfahrungen oder seien es die strukturellen Erfahrungen, die Menschen machen mit der Polizei oder seien es die Verfehlungen aus der Polizei, die immer wieder ans Tageslicht kommen. Hier eine Chatgruppe, da eine Einheit. Also kann uns doch niemand ernsthaft wirklich weismachen wollen, dass es nur Einzelfälle sind. Also wie viele Einzelfälle braucht es, um zu verstehen, dass da eine Struktur, ein System dahinter steckt?
Genau, und also ich werde sehr, sehr oft gefragt, ob es schlimmer oder besser wird. Und meine Antwort ist mittlerweile immer, es ist einfach sichtbar geworden. Also genau. Zumindest meine Eltern haben auch als sogenannte GastarbeiterInnen sehr viele, sehr unangenehme, gewaltvolle Begegnungen mit der Polizei gehabt. Damals auch in Frankfurt, in Hessen. Wir kommen auf den hessischen Case gleich, glaube ich, zu sprechen. Aber das, was sich geändert hat, ist, wie du gerade sehr gut und pointiert beschrieben hast, dass es eine andere Möglichkeit der Dokumentation mittlerweile gibt, dass es eben auch diese Awareness gibt und dass schnell die Handys gezückt werden und eben auch diese Infrastruktur aktivistisch, aber auch in der Zivilgesellschaft existieren, die halt diese Fälle von Polizeigewalt überhaupt festhalten als Dokumentation. Und ich bin ja Journalist und es kommt noch dazu, seit einigen wenigen Jahren gibt es auch mehr Sensibilität in einigen Redaktionen, dass da auch das Thema überhaupt eine Rolle spielt. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich empört gefragt worden bin von meinem Vorgesetzten, was ich eigentlich gegen die Polizei habe, weil ich immer mit solchen Geschichten angekommen bin. Und mittlerweile ist es ein bisschen normalisiert, mit Betonung auf ein bisschen, dass man da auch mit investigativer Recherche oder überhaupt Recherche oder kritischer Berichterstattung reingeht. Und ich fand es auch ganz wichtig, dass du diesen historischen Bogen nochmal geschlagen hast, wie aus einem vermeintlichen Schutz eine Bedrohung eigentlich wird. Also mit der, wer wird eigentlich geschützt? Das ist halt auch so eine Frage, die sich viele Menschen aufgrund ihres Privilegs nicht stellen müssen, weil du halt auch nie von der Polizei angehalten wirst, wenn du halt nicht suspicious aussiehst, was immer das auch bedeuten mag, und du dir natürlich da auch keine Sorgen oder Gedanken machen musst. Ob jetzt zum Beispiel, und da nochmal auf den hessischen Fall, in Polizeirevieren rassistische, geschichtsrevisionistische, antisemitische Chats ausgetauscht werden. Und es ist ein kleiner Zufall, dass vor wenigen Tagen der nächste sogenannte Einzelfall aufgetaucht ist in Frankfurt. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, eigentlich hätten wir an jedem Tag in diesem Jahr, im vergangenen Jahr reden können und es wäre ein Einzelfall in Frankfurt oder Hessen aufgetaucht recently, weil, wie du sagst, es eine Struktur ist, die dahinter steckt. Und ich habe mit Nebros Duman gesprochen aus der Hanauer Perspektive im ersten Teil des Podcasts und habe ihr auch die Frage gestellt, was eigentlich falsch in Hessen läuft.
Ja, also ich wünschte, ich hätte eine Antwort auf die Frage, was da falsch läuft, weil wenn man halt die Antwort hätte, könnte man ja auch was dagegen unternehmen. Obwohl die einfache Antwort wäre, alles läuft falsch und wir müssen einfach die Polizei abschaffen und vielleicht was anderes da etablieren. Aber was falsch läuft, so aus meiner Sicht als Person, die in Frankfurt lebt, in Hessen lebt, ist, dass das bis heute getan wird, als seien das Einzelfälle, als hätte das kein System. Man muss jedes Mal quasi, wenn ein neuer Fall, und das passiert ja regelmäßig, also wie du sagst, vor 3 Tagen erst wurde wieder eine neue Chatgruppe, also wurde wieder öffentlich, dass es Chatgruppen gab und es sind Polizeibeamtinnen suspendiert worden. Und man müsste eigentlich jedes Mal sagen, okay, es ist ja jetzt schon wieder passiert, also was können wir dagegen unternehmen. Aber das Problem ist, oder gefühlt, das, was bei uns ankommt hier in Hessen, ist, dass wir jedes Mal von Null anfangen. Also wir gehen jedes Mal zurück und tun so, als sei dazwischen halt eben gar nichts passiert. Als kommt das aus dem Nichts. Aus dem Nichts, denn ups, es ist wieder herausgekommen, dass es wohl ein paar, 3, 4 Beamtinnen gab, die sich nicht so coole Nachrichten über Chats verschickt haben. Aber wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum, wir suspendieren die, wir schmeißen die raus und dann ist erstmal Ruhe im Karton. Dann redet niemand darüber, dann ist vorbei, bis der nächste sogenannte Skandal kommt. Es ist ja auch gruselig, dass wir sowas Skandal nennen, weil ich meine, woher kommt dieser Begriff Skandal und für was ist er eigentlich reserviert? So, ne? So popkulturell gesehen. Ja. Und dann reden wir bei der Polizei um Skandal, oder aber die Polizei hat, ne, hat andere Ressourcen. Das sind Menschen, die an der Waffe ausgebildet sind, professionell, die haben Zugänge zu Informationen, zu Waffen, zu, ja, zu Menschen. Und wir müssen halt jedes Mal von Null anfangen. Jedes Mal in Hessen finden wir heraus, in Frankfurt, sei es in Hanau, dass was schiefgelaufen ist. Und jedes Mal müssen wir von Null anfangen. Anstatt dass wir sagen, so, jetzt wird mal dieser ganze Apparat von, ich hasse dieses Wort und ich hasse dieses Konzept, aber reformiert. Mhm. Aber es passiert halt einfach nicht. Dann werden einfach Menschen ausgetauscht, Köpfe ausgetauscht, dann wird hier der Polizeipräsident ausgetauscht und damit stellt man alle Menschen ruhig erstmal und es werden keine Fragen gestellt. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sich Menschen so wohlfühlen, gleichzeitig bei der Polizei zu arbeiten, aber trotzdem nebenbei parallel zu ihrer Arbeit, die ja uns immer wieder als sehr noble Arbeit verkauft wird, antisemitische, rassistische, sexistische Inhalte zu teilen oder sogar das Gedankengut zu hegen. Und dann frage ich mich, warum die Menschen, die in den Positionen sind, etwas zu ändern, nicht diese Gedanken haben, dass das eventuell ein strukturelles Problem sein könnte und nicht nur Einzelfälle sind. Ich meine, wir wissen bis heute nicht, was wird denn dagegen unternommen?
Und die Grenze ist fließend von antisemitische, rassistische Inhalte im Chat teilen und dann Waffengewalt anwenden, weil ganz oft, ich bekomme sehr, sehr viele Rückmeldungen, einige kann ich gerne verzichten, aber so ist das halt im Internet, aber oft wird mir gesagt, ach, jeder schreibt mal was Dummes in einen Chat. Aber das ist auch total wichtig und richtig, dass du darauf hinweist, dass das Menschen sind, die halt bewaffnet sind, trainiert sind, das Gewaltmonopol im Rücken haben, mächtige Gewerkschaften im Rücken haben, Innenministerien und auch ganz oft die Sympathien von einer nicht zu kleinen Gruppe in der Gesellschaft. Ich stelle meinen GästInnen immer eine Frage am Ende, die ich aber jetzt vorziehen möchte, weil du das alles oder vieles schon angesprochen hast. Thema Polizei abschaffen, Thema Defund the Police, also Finanzmittel abziehen und in andere Bereiche, zum Beispiel den sozialen Bereich stecken. Thema Triggerwarnung, Reform. Welches Team bist du da eigentlich, wenn du dir das aussuchen könntest? Du kannst auch keinen Kommentar abgeben.
Ja, also ich bin ganz klar Team Abolish Police. Ich glaube nicht an den Polizeiapparat, so wie er entstanden ist und heute existiert. Ich glaube daran, dass es möglich ist, dass wir uns auch selber schützen können und sollten. Und solange es nicht klar ist, solange die Verbindungen zwischen rechtsradikalen Gruppen, Neonazi-Gruppen und Sicherheitsapparat nicht klar sind, solange kann ich nicht sagen Defund und Reform Police, weil ich nicht sicher sein kann. Und deswegen Abolish Police, auf jeden Fall.
Ich finde, dass total wichtig, genauso zu formulieren, weil ich ganz oft auf Podien sitze mit sehr bürgerlichen Stimmen, die dann anfangen zu schwitzen, zu sagen, mein Besitz wird dann geklaut. Oder Anarchie. Oder wie kannst du, also die Fantasie oder überhaupt die Denkkraft reicht bei vielen Menschen nicht, genau dieses Szenario, man kann es auch Utopie nennen, irgendwie überhaupt sich vorzustellen. So etabliert und so mächtig ist das Polizeisystem. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das hier an dieser Stelle auch einfach sehr klar ausgesprochen hast. Eine ganz praktische Sache, die ich nochmal reinwerfen wollte, weil wir über Betroffenen Beratungen gesprochen haben. Wenn ihr von Polizeigewalt betroffen seid, schaut ins Netz. Es gibt lokale aktivistische, migrantische Gruppen, die Unterstützung leisten können. Es gibt zum Beispiel aber auch aus der Zivilgesellschaft viele Initiativen und Vereine. Zum Beispiel kann man auf der Seite vom VBRG, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Stellen finden. Die haben auf ihrer Seite eine Deutschlandkarte, wo für fast jedes Bundesland dann ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin aufgelistet ist, VBRG, einfach in die Suchmaschine eingeben. Und so ist es, glaube ich, ein erster Schritt, sich die professionelle Beratung zu holen, die man in dieser Situation braucht. Möchtest du noch was sagen oder sollen wir zum lustigen Teil des Podcasts kommen?
Ja, ich würde noch mal ergänzend dazu sagen, natürlich die Beratungsstellen im Verband zu nennen ist wichtig, genauso wie es wichtig ist, die ganzen zivilgesellschaftlichen Initiativen wie zum Beispiel Copwatch oder Cop Berlin in Berlin zu nennen, die da seit Jahren, Jahrzehnten sehr viel Arbeit machen, dokumentieren, beraten, aber auch informieren und uns auf den aktuellen Stand halten, damit wir nicht vergessen, damit es nicht untergeht, dass rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland tagtäglich geschieht. Sie ist vielleicht nicht so sichtbar, wie es in anderen Ländern oft ist, aber ja, und dafür gibt es unter anderem diese Initiativen und Organisationen.
Niemand darf alleine mit dieser Gewalt gelassen werden. Das ist, glaube ich, bottom line. Und es gibt genau diese Strukturen in verschiedensten Formen und Möglichkeiten, wie man sie in Anspruch nehmen kann. Also nutzt sie. Hoffentlich kommt ihr gar nicht in die Situation, das nutzen zu müssen. Aber es ist total wichtig, das Wissen zu spreaden und nochmal alle aufzurufen, sich dann da zu melden bei Bedarf. Wir haben über das Bild, das mächtige Bild und die Positionierung von Polizei, Polizeibehörden, die historische Herkunft quasi dieser Institution überhaupt gesprochen. Und Aisha, du bist ja die beste TV-Kritikerin, die ich kenne. Also manchmal guckst du so Sendungen und twitterst dazu und du musst dir das immer so vorstellen, ich sitze dann an meinen Geräten, esse Popcorn und lese deine Tweets, weil das schon sehr pointiert ist. Und deswegen würde ich gerne mit dir so ein bisschen über Popkultur, über Film und Fernsehen mit Blick auf das Polizeiproblem sprechen. Ich bin, eine kleine Anekdote, ich bin 2007 bin ich an die Uni gekommen und dachte so, oh cool, Studi Life, ah toll, jetzt wird irgendwie so richtig alternativ gedanced und so. Und war total erstaunt, dass die Studierenden damals an der Uni Tübingen einen Tatortabend immer organisiert haben.
Okay.
Genau. Also, und ich wollte ja dazugehören und deswegen bin ich zweimal hingegangen und war total schockiert, weil ich war nie so Tatort-Fan und habe mich aber dann, also ich bin dann nicht mehr hingegangen nach dem zweiten Mal und habe mich so gefragt, woher kommt diese Faszination in Deutschland, Tatort zu gucken? Also das ist ja eigentlich Polizeiarbeit inszeniert. Was glaubst du, warum hat sich dieses Format so etabliert in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Es gibt ja nicht nur den Tatort, sondern es gibt ja auch Polizeiruf 110 und Rosenheim-Cops und wie sie alle heißen.
Und Soko hier,
woher kommt
Soko
diese
da.
Soko hier, Soko da. Was geht in Soko-Kopf von Deutschland ab?
Möchtest du jetzt so meine Meinung dazu oder möchtest du eine Verschwörungstheorie? Nein, Spaß.
Beides, please.
Das ist auch so eine Mischung. Ja, also zum Teil, ich meine, vieles davon läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also, woher kommt das Geld und was ist der Auftrag dieser Sendungen? Kann man sich mal so als Frage stellen, aber nein. Ganz ehrlich, glaube ich einfach, dass der Wunsch vieler Menschen da ist, der bürgerlichen Mitte, der Wunsch einer funktionierenden Polizei, einer guten Polizei ist da und das soll vermittelt werden. Das ist so. Und deswegen finde ich es immer interessanter, dass in den USA meistens auch sehr viele Sendungen Propaganda sind, aber oft kritischer. Na, also gerade wenn so irgendwie es so um Polizeistrukturen in den USA an der Ostküste zum Beispiel geht, sind die sehr, sehr viel kritischer und da werden alte Strukturen und mafiöse Strukturen innerhalb der Polizei sehr oft angesprochen. Und in Deutschland ist das immer alles so lieb und nett und alle mögen sich und dann gibt es hier eine nicht so coole Person. Aber ansonsten ist immer alles toll und am Ende, die Polizei gewinnt immer. Ich meine, es gibt ja so viele Analysen, auch wissenschaftliche, zu diesen Propagandaserien in Deutschland. Also sei es Tatort oder sonst was. Und es gibt ja diese minutiösen Analysen, so in welcher Minute was immer passiert in diesen Tatort-Folgen. Und dass am Ende die Polizei dann immer wirklich Freund und Helfer ist und die Person ist, die dann alles wieder zum Guten biegt. Und das ist so der Wunsch dieser Gesellschaft, das ist der Wunsch dieses Publikums, des ARD-ZDF-Publikums, das wünschen sie sich, dass am Ende alles gut ist und die Polizei hat uns gerettet und die dürfen natürlich nicht die Bösen sein, ne? Also wenn, dann ist es nur eine Person, die ein bisschen komisch ist, so eine grumpy Ermittler, der auch so persönliche Probleme hat, hier und da eine Scheidung oder mal irgendwie ein Abhängigkeitsproblem hatte. Aber ansonsten funktioniert's. Alles läuft rund. Und sei es der Tatort oder diese Soko-Serien. Und ich muss ja gestehen, das ist so ein Outing jetzt einfach hier in diesem Podcast. Wenn ich dann mal den Fernseher einschalte und es fängt gerade eine Sendung an,
sorry,
dann gucke ich sie manchmal auch einfach. Es tut mir sehr leid. Also, es ist
nein, du musst
Interesse.
Dich nicht entschuldigen. Es ist ein bisschen peinlich, nein, Spaß.
Es ist so peinlich.
Es ist wegen wissenschaftlicher Analyse.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist eine Studie.
Genau.
Ja.
Es ist eine Studie. Ich gucke das tatsächlich auch, damit es andere nicht gucken müssen.
Genau.
Und um nochmal die Dimension zu verdeutlichen. Also erstens, du hast vollkommen recht. Also damals, als ich das zum ersten Mal so richtig gesehen habe, an der Uni, in diesem Tatort Watch Club, also Public Viewing, haben die das, glaube ich, genannt, fand ich so das total langweilig, weil ich konnte am Anfang sagen, wer gut und wer schlecht ist und wie sich das alles auflösen wird. Und das jedes Wochenende zu machen, fände ich jetzt schon krasse Arbeit. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe ja dann für mehrere Redaktionen gearbeitet, auch an diesen Newsdesks. Und da konnte ich immer am Montag gucken, welche Artikel am meisten geklickt werden. Und am Montag wurde immer die Tatort-Rezension geklickt, weil die Leute nochmal nachträglich wissen wollten, wie fanden andere Leute das. Mhm. Und das ist so eine Obsession, die finde ich schon sehr, sehr interessant. Und da könnte man auf jeden Fall noch mehr Studien investieren. Also guck weiter, Aisha. ich unterstütze das. Lass uns auch über andere Formate sprechen. Du hast schon USA angesprochen und ich habe in einige Folgen von Brooklyn Nine-Nine geschaut. Da fand ich es, das ist eine Sitcom, für alle, die das nicht kennen, die kommt aus den USA, seit Jahren auch ein Hit, überall, auf jedem Flecken dieser Erde gucken das, glaube ich, Leute. Und nach dem Lynchmord an George Floyd. Das kann sein, dass es nicht kausal zusammenhängt, monokausal, aber vor allen Dingen war das, glaube ich, auch ein Grund, warum die MacherInnen dieser Serie gesagt haben, wir wollen das nicht so weitermachen. Und dann gab es die letzte Staffel. In der letzten Staffel sind alle super kritisch geworden in dieser Polizeidirektion in Brooklyn. Die eine ist aus der Polizei ausgetreten, weil sie kann das nicht mehr mitmachen, aber war dann immer noch mit dabei und hat dann immer noch irgendwie...
Spoiler ist jetzt gerade alles für mich.
Oh Gott, du hast es noch nicht geguckt?
Ich habe die letzte Staffel tatsächlich noch nicht geguckt, aber...
Es ist eine Studie wert. Ich spoiler nicht mehr, wollte aber fragen, was du davon hältst, wenn, wie du gerade angesprochen hast, diese kritischen Gedanken in diese popkulturellen Produktionen eingewoben werden. Also nimmst du denen das ab, dass es dieses... Problem, zum Beispiel in der Polizeidirektion XY gibt, wenn du das dir anguckst. Also in den USA wird ja oft auch dieses kritische Denken dann mit eingewoben oder sagst du, niemals würde jemand innerhalb der Polizei so sprechen?
Tatsächlich glaube ich das nicht. In der Polizei in den USA, das ist ja noch ein spezieller Fall, weil das ja eine ganz andere Struktur dort ist. Das heißt, die Ausbildung zu Polizeibeamten ist auch nochmal anders. Und der Background vieler Polizeibeamtinnen und die Motivation, aus der sie heraus zur Polizei gehen, ist auch oft eine andere als hier in Deutschland. Also ich glaube, diese Ausbildung zum Beispiel trägt dazu bei oder beziehungsweise die Länge der Ausbildung, die Dauer und die Intensivität der Ausbildung und der Unterschied, da ist noch ein großer Unterschied und der Background vieler Polizistinnen in den USA ist noch ein anderer, also wohingegen ich sagen würde, in Deutschland ist er noch sehr bürgerlich, sehr, ja, bürgerliche Mitte, in den USA viele Menschen kennengelernt, die eher so, ich würde eher sagen, sogar eher so ArbeiterInnen sind eigentlich oder ArbeiterInnen-Familien sind, wo der Wunsch nach so aspiring middle class da ist, so zum Aufsteigen und dann denkt man, Polizei ist gut. Und deswegen glaube ich, so kritisches Denken, das ist ein Wunschdenken dieser Produktionsfirmen und dieser TV-Sendungen, dass man da kritisch sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass es so tatsächlich stattfindet und dass es auch so ankommt, wirklich, bei den Leuten, die das schauen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, ich kaufe es dir nicht ab. Ich glaube, das ist so ein PR-Ding ein bisschen, das ist so ein bisschen so auf den Zug aufsteigen und Stimmung mitnehmen, natürlich, wie das ist im Kapitalismus, ob das jetzt Filme oder Serien sind, ne, ob für eine Nische, aber letztendlich kaufe ich es denen nicht ab.
Vielleicht stimmt das nicht, aber das würde ich mit dir auch gerne besprechen. Habe ich zumindest den Eindruck, die stärkste, die mächtigste Sendung in Sachen Propaganda, ein Wort, das von Cop und Propaganda kommt, auswendig gemacht zu haben, und zwar Paw Patrol. Polizeihunde, wer das alles nicht kennt.
Du bringst mich da.
Das sind so kleine das sind so animierte 3D-Animationen. Das sind so verschiedene Hunde und die repräsentieren die Feuerwehr oder zum Beispiel auch ein Hund repräsentiert die Polizei. Und das ist eine Kindersendung. Ich habe sehr viele FreundInnen, die kleine Kids haben und die wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen können, weil bei den Kids ist es sehr, sehr beliebt. Es gibt auch Merchandise dazu, man kann, keine Ahnung, Sticker kaufen oder eine Salami mit Paw Patrol drauf und alles gibt es dazu. Wie guckst du eigentlich so auf Kinderformate, in denen diese Propaganda vorkommt?
Ich hoffe erstens an dieser Stelle, dass meine Nichten und Neffen nicht zuhören und diesen Podcast nie zu hören bekommen. Aber Paw Patrol ist ja das Schlimmste, was es gibt überhaupt. Das ist ja nicht mehr subtile Propaganda, das ist ja so In-Your-Face-Propaganda. Ich meine, das Ding heißt literally Patrol. Und ich finde das sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab damals schon, als Bob der Baumeister so ganz groß war, eine Riesendiskussion über toxische Männlichkeit und wie man so Berufsbilder, so männliche Berufsbilder darstellt und warum man allen sagt, so, ja, Männer müssen auf dem Bau arbeiten und so, la, la, la und so. Und dann damals habe ich ein bisschen gelacht darüber und dachte, ah, das sind ja nur Kindersendungen, aber dann... So, jetzt bei Paw Patrol wird mir noch einmal bewusst, wie gefährlich das eigentlich ist, so, um das alles so ein bisschen schön darzustellen. Ich habe, glaube ich, nicht eine Folge geguckt, nicht eine. Du hast bestimmt...
Gratulation. Ja, ich musste ein paar gucken mit den Kids.
Und was glaubst
Als
du?
Als Studie natürlich. Was? Also ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ja für sehr junge Kinder, für wirklich so Babys gedacht. Also das fängt ja schon bei 1-2 Jahren an und das ist auch ganz, jetzt guck mal, Opa erzählt vom Krieg, aber in meinen alten Zeiten, da gab es ja diese 3D-Sachen nicht und so. Und es ist, glaube ich, sehr faszinierend einfach von der Bildsprache her für so junge Augen. Und dann hüpft dieser eine Hund einfach herum und rettet die Welt so und es gibt diesen einen Bösewicht und dann kommt der Polizeihund dann ist alles Böse weg und ich habe wirklich live gemerkt, wie bei den Kids so ein Denken einsetzt. Also das ist, also die wollen dann plötzlich alle PolizistInnen werden. Also es ist so ganz praktisch, aber ich bin ja pessimistisch als Mensch und die Welt geht unter und alles ist immer schlecht, aber ich habe sogar eine sehr gute, erfreuliche Beobachtung gemacht beim jüngsten Sohn von meiner guten Freundin Olga Griasner war, die ich hier grüße, hallo, der war Paw Patrol Fan und dann wurde Paw Patrol plötzlich out. Also es geht auch, das wurde out und jetzt ist Pokémon wieder in und da fühle ich mich natürlich total gut dabei. Als Kind der 90er kann ich wieder mitsprechen. Also es ist tatsächlich für viele Eltern, die kritisch sind und ihren Kindern nicht diese Propaganda ungefiltert einfach verabreichen wollen, immer ein Struggle, aber ich glaube, so wie ich es beobachtet habe, hilft es mit den Kindern auf Augenhöhe genau darüber zu sprechen, weil wir wissen, the power of Babys, du kannst es nicht verhindern, dass sie in Kontakt damit kommen, im Kindergarten zum Beispiel oder beim Konsum. Und deswegen habe ich die Beobachtung gemacht, dass man das schon begleiten kann.
Vor allen Dingen ist es ja auch, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast in deiner Familie, aber vor allen Dingen ist es ja auch oft ein Gespräch, was gar nicht vermeidbar ist.
Noch zuletzt mein Lieblingsformat, mein Lieblingsstudienobjekt quasi in Propaganda auf dem Bildschirm. Und zwar diese inszenierten oder teilinszenierten Polizeidokumentationen. Ja. Ich habe keine Mühen gescheut, Aisha, ich habe wirklich keine Mühen gescheut und habe mich hingesetzt und die Sendung 110 Notruf Deutschland, die läuft auf Sat.1 abends, geguckt. Das ist ein relativ neues Format und da werden echte PolizistInnen, in dem Fall in Niedersachsen, zumindest die Folgen, die ich gesehen habe, die zwei Folgen in Niedersachsen begleitet, auf dem Land und in der Stadt. Und diese Formate gibt es in anderen Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt mal auch. Vormittags zum Beispiel, die werden auch produziert, vor allen Dingen fürs Privatfernsehen, aber auch von Spiegel TV zum Beispiel. Und es ist mal halb geskriptet, mal weniger geskriptet. Und bei dieser Sendung 110 Notruf Deutschland ist literally nichts passiert. 2 Stunden lang ist nichts passiert. Die Fälle gingen von kleines Glutnest in einem Wald bis hin zu, jemand wurde racial profiled, er hat aber nichts gemacht und musste dann wieder freigelassen werden. Also das, nichts anderes ist passiert. Und ich fand das ganz interessant in diesem Format. Bei dem Glutnest hat der Polizist dann Kinder mit eingespannt, um das Feuer zu löschen. Also da kam die Feuerwehr und die Kinder durften dann quasi mit dem Wasser oder dem Löschzeugs da. Und so schließt sich wieder quasi der Kreis und man merkt, welche Gruppen auch angesprochen werden sollen. Und Kennst du eigentlich diese Formate?
Ja.
Und wenn ja, was ist deine Meinung dazu?
Ja, das ist richtig lustig, weil ich musste direkt daran denken, als wir so, ich denke, wir sind ungefähr gleich alt, aber als wir so Jugendliche waren, gab es diese Formate beim Privatfernsehen, die super gescriptet wirkten, sie wirkten super gescriptet, so, dann kam dann immer, also während quasi das alles noch am Geschehen war im Hintergrund, also man sah, wie die Polizei jemanden festnimmt und vorne stand aber schon jemand und hat in die Kamera gesprochen und gesagt so, ja, der Verdächtige wurde gerade eben gefasst, wie er den Supermarkt verließ.
Ja.
Und ich hab mich mein Leben lang gefragt, sind das echte Menschen, Polizistinnen, sind das SchauspielerInnen? Was ich mich frage die ganze Zeit und jetzt, und das ist jetzt wirklich sehr deutsch von mir, aber haben die mit unseren Steuergeldern nichts anderes, Besseres zu tun? Also, da, literally, da steht eine Person und erzählt, was gerade passiert oder passiert ist und wie du sagst, 2 Stunden und du weißt, wie teuer so TV-Produktionen sind. Und ich frage mich, und wer da alles involviert ist und wie viele Menschen es braucht und bla bla bla. Und ich frage mich so, aber der Polizist wird doch von uns bezahlt. Also, warum lassen wir das eigentlich geschehen? Warum haben wir nicht schon längst irgendwie eine Petition oder sowas eingereicht bei den Innenministerien? So
ein Demo bei RTL.
Stopp! Stopp mit diesen scripted Polizeisendungen, es reicht. Das ist Geldverschwendung.
Es ist auch total wichtig. Das ist nicht nur Geldverschwendung oder Lebenszeitverschwendung oder Guilty Pleasure, je nachdem, wie man es sich anschaut. Es ist ja auch total wichtig, dass wir darüber kritisch diskutieren, weil sehr viele Falschinformationen transportiert werden. Also eine ganz häufige Szene, die da vorkommt, ist, dass ein Polizist klingelt an der Haustür und dann geht die Haustür auf und dann geht er einfach ins Haus rein, in die Wohnung rein. Und sehr viele Menschen, das habe ich dann in den Gesprächen später überhaupt verstanden, denken, glaube ich, unter anderem auch, weil sie diese Formate gesehen haben, dass man PolizistInnen einfach so in die Wohnung lassen muss. Und das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist es total wichtig, auch über diese popkulturellen Produktionen zu sprechen, die einfach Millionen von Menschen erreichen. Egal, ob sie jetzt geskriptet sind und halt total gaga sind, was ich bei den geskripteten Formaten auch total lustig finde und peinlich sind, diese Möchtegern-Bullen, sage ich jetzt mal. Also diese Detektive, die dann so mit Polizei... Kennst du so aus den 90er, 2000ern, die so mit Polizeimethoden so dann auch so ermitteln? Und ich denke so, wie ist es jetzt erlaubt, dass du das Handy oder das Telefon von dieser Person abhörst? Das ist nicht erlaubt. Mhm. Du kannst auch nicht einfach so eine versteckte Kamera in irgendeinem Raum oder Büro oder so installieren. Und so verschwimmen auch, ich bin ja kein Jurist, aber so verschwimmen auch die juristischen Grenzen, was man eigentlich überhaupt darf auf Papier in diesem Land und was nicht. Deswegen ist es total wichtig, nochmal diese Formate kritisch zu beobachten und auch den Sendern zum Beispiel oder den Produktionsfirmen Feedback zu geben, wenn man das beobachtet und sagt, so abgesehen davon, dass das ein bisschen langweilig ist, wenn jetzt eine halbe Stunde Harry, der Polizist, irgendwo in Niedersachsen im Wald eine kleine Glut löschen muss, ist es halt vielleicht auch nicht so akkurat, wie es dargestellt worden ist.
Ja, das ist mir tatsächlich sehr häufig aufgefallen, also sei es Serien oder diese Formate, diese Halb-Reality-Show-Formate. Und am meisten geschockt hat mich, wie oft immer das Wort oder der Begriff Beamtenbeleidigung gefallen ist in diesen Sendungen. Mhm. Bis, dass es Leute in meinem Alter noch gibt, die glauben, dass es so etwas wie Beamtenbeleidigung gibt. Also, dass man Beamtinnen beleidigen könnte und dass man dann so erwachsenen Menschen erstmal sagen muss, nee, also das wird uns zwar so beigebracht und da haben auch solche Sendungen dazu beigetragen, dass uns das beigebracht worden ist, aber es stimmt halt einfach nicht. Und wie du sagst, da ist so viel Missinformation und viel Falschinformation in diesen Sendungen auch oft dabei. Auch sehr oft, was ich immer gruselig fand, waren da auch mal sehr, sehr junge Menschen, also sehr junge Schauspieler, so an der Grenze zum Erwachsensein, wo man nicht genau wusste, ist es jetzt noch eine jugendliche Person oder eine erwachsene Person, die dann aber behandelt wird wie eine erwachsene Person, was dann wiederum für viele junge Menschen, also sie, wie du sagst, sie kennen ihre Rechte nicht. Sie wissen nicht, was darf überhaupt die Polizei mit mir machen. Das, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz erzählen kann, als wir die sogenannten Ausschreitungen in Frankfurt hatten am Opernplatz vorletztes Jahr im Sommer, im ersten Pandemiesommer, und dann es ein Betretungsverbot gab und viel Polizei da war, wurden sehr, sehr viele junge Menschen, Jugendliche, zum Teil Minderjährige, von Polizei, von Polizistinnen festgehalten und kontrolliert. Und viele haben es über sich ergehen lassen, weil sie es halt nicht besser wissen. Weil sie glauben, sie müssen, wenn sie von der Polizei angehalten, angesprochen werden, sie müssen sie in ihre Tasche gucken lassen, sie müssen sich festhalten lassen, sie müssen ihre Daten da durchgeben, aber da waren zum Teil Minderjährige, junge Menschen, 12-, 13-jährige Menschen. Und die werden dann natürlich natürlich geracial profiled, aber sie werden auch behandelt wie Erwachsene und sie glauben, sie müssen das mit sich machen lassen.
Deswegen das Mindeste, was wir machen können, ist, das alles kritisch zu begleiten und die Informationen quasi weiterzugeben, Netzwerke zu aktivieren. Und deswegen, Aisha, bin ich so, so happy, dass wir heute hier sprechen konnten, dass du dein Wissen, deine Perspektive geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben heute niemanden beleidigt. Also ich glaube, wir sind safe. Wir waren richtig cute. Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Bis ganz bald, Aisha.
Bis bald.
Und für alle anderen, die jetzt zuhören, danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Danke, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie kritisch bleiben und dass Sie hoffentlich bei der nächsten Folge des Podcasts Polizeiproblem auch dabei sind. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Im Namen der Schirn sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.